Israel was in Egypt's land. Let my people go.
Herzlich willkommen zu ConfiTalk, deinem Konfi-Podcast aus der Kirchengemeinde in Berlin, Marienfelde.
And the Lord said,
go down, go down, Moses, Moses, way down in Egypt's land.
Ja, hallo, liebe Konfis, liebe Hörerinnen und Hörer unseres ConfiTalk-Podcasts. Wir sind heute wieder vollzählig.
Mit Claudia,
mit Bernie
und Paul. Also heute, wir sitzen hier schon fast eine Stunde jetzt zusammen und diskutieren darüber, was wir heute eigentlich mit euch besprechen müssen, wenn wir mit euch über das fünfte Gebot sprechen. Und das erste, was du vorhin gesagt hast, Claudia, war, ist doch eigentlich klar. Und dann haben wir hier eine Dreiviertelstunde gesessen und haben über dieses Gebot miteinander gesprochen. Und ich für meinen Teil habe gemerkt, so ganz so klar scheint es nicht zu sein, wenn es so viele Sachen gibt, wo man sagen kann, ja, wie ist denn das da eigentlich oder wie ist es dort? Du hast gefragt, wie ist es mit Berufen?
Polizisten zum Beispiel oder es gibt ja Berufssoldaten, die unser Land verteidigen sollen und im Zweifelsfall das auch müssen. Die haben vielleicht auch einen Eid geschworen und sind auch mit der Option, eben zu helfen. Oder Polizisten wollen die Menschen beschützen. Aber wie ist das denn im Notfall, wenn ich wirklich einen Menschen vielleicht erschießen muss in einer Notsituation, um zu helfen? Wie ist das dann? Da töte ich einen Menschen. Ist es dann, ja, wie kann ich das rechtfertigen oder wie wird das gesehen?
Also die Möglichkeit zu töten und des Tötenmüssens ist in dem Beruf irgendwie mit inbegriffen. Auch wenn es sicherlich ganz viele tolle andere Aspekte am Polizistsein gibt. Das wäre was mich persönlich auch abschrecken würde.
Das heißt, ich bringe jemanden um mich selbst zu verteidigen, um mich selbst am Leben zu halten.
Ja, das könnte ja passieren, wenn du Polizist bist und du hältst jemanden an mit dem Auto, hast eine normale Kontrolle und auf einmal zieht der eine Waffe. Oder du wirst wegen Ruhestörung irgendwo hingerufen oder irgendwo ist ein Überfall. Und dann kommt es zu einer Schießerei. Das könnte ja passieren.
Und als Polizist habe ich ja immer eine Waffe dabei. Und ich übe das Schießen in Regelmäßigkeiten und bin praktisch auf so eine Situation jedenfalls technisch vorbereitet und muss damit rechnen, dass mir das auch täglich passieren kann. Und da muss ich auch bereit sein, im Zweifelsfall das auch zu machen.
Obwohl es natürlich auch keine alltägliche Situation dann ist. Mhm. Also wir hatten mal einen Unfall mit einem kleinen Hirschkalb. Und dieses Hirschkalb war nicht ganz tot, weil das eben eine geschwindigkeitsreduzierte Straße war und wir sind dort lang mit genau 30. Und dann kam dieses Hirschkalb, stand auf einmal mitten auf der Straße und wir haben es nur am Kopf getroffen. So, also es hat geblutet, es lag auf der Straße und es war aber nicht tot. Und jetzt kam der Polizist und sagte, das ist ja gar nicht richtig tot. Dann sagt er, das wird nie wieder aufstehen, ich muss das jetzt töten. Und hat dann dieses Hirschkalb da am Straßenrand erschossen. Das war auch eine total schwierige Situation, weil da nämlich einiges zusammengekommen ist. Einmal wollen wir natürlich kein Tier umbringen, weil wir es einfach irgendwie umfahren. Weil wir gar nicht damit rechnen, dass auf einmal ein Tier auf der Straße steht. Wir nehmen aber in Kauf, dass das passiert, wenn wir mit unserem Auto über Land fahren. Der arme, diensthabende Polizist, der eigentlich nur den Wildunfall aufnehmen sollte, der dann jetzt noch dieses Tier töten muss. Und das war für den auch keine alltägliche Situation. Also ich glaube, das ist auch schwer. Also auch wenn man so einen Beruf macht und da eine Waffe trägt und in Kauf nimmt, dass das passieren kann, ist das auch nicht einfach, wenn es dann passiert.
Aber Paul, du hast die Macht, eine Waffe zu tragen. Aber es geht um einen Missbrauch. Ich höre in vielen Fällen, auch in der letzten Zeit in den USA, wo Menschen umgebracht worden sind, weil angeblich, ja, die wollten was tun gegen die Polizisten. Die Polizisten haben die Macht und die können das tun, die können dann rechtfertigen. Und die sind auch freigesprochen worden jetzt vor letzter Woche. Und noch ein Fall ist in Indien manchmal ist so, wenn ein Mörder oder sowas zu Gericht gebracht wird, und das ist ein langer Prozess, dann gehen sie irgendwie mit dieser Person, zeigen mal dieser Ort oder sowas, dann plötzlich sagen sie, er wollte weglaufen und der wird erschossen. Das finde ich ungerecht. Weil die haben die Macht, und die rechtfertigen das. Anstatt einen Prozess zu führen, wird ein Prozess, ein kurzer Prozess daraus gemacht. Das ist, was mich auch eigentlich ärgert.
Ist das nicht immer so, dass es ein Machtverhältnis ist, auch wenn es ums Töten geht? Also es gibt ja immer den einen, der sich herausnimmt, den anderen dann zu töten.
Ja.
Und du hast immer dieses Machtgefälle da. Also ob nun Soldaten sich gegenseitig töten oder ob man einen Flüchtigen stellt, ob man einen Verbrecher, der einen angreift, tötet, weil man das Gefühl hat, man muss sich verteidigen. Da steckt man ja nicht drin, aber es ist, glaube ich, immer mit Macht verbunden. Ja, und es ist immer ein Machtmissbrauch in dem Moment, wo man tötet.
Ja. Aber so wie du es gesagt hast, selbst wenn dann jemand vor Gericht ist, in den USA ist ja noch die Todesstrafe, da ist halt auch die Frage, wenn jemand vor Gericht ist, okay, er bekommt einen ordentlichen Prozess, aber letztendlich dann zu entscheiden über einen anderen Menschen, er muss dafür als Strafe eben getötet werden, auf dem elektrischen Stuhl, wie auch immer, das ist natürlich auch fraglich. Also, dass man darüber sagen kann, das ist in Ordnung, so finde ich persönlich auch nicht. Weil ich möchte nicht darüber richten über einen anderen Menschen. Andererseits überlege ich mir Situationen, wenn zum Beispiel Eltern oder die Familie, wo ein Kind umgebracht worden ist, oder jetzt sind ja ganz viele Sachen aufgeploppt in den Medien, wo Kinder misshandelt sind, und wenn man da dann eben als Elternteil auch vor Gericht sitzt mit demjenigen, der das mit dem eigenen Kind gemacht hat, und dass da eben, es gibt ja auch Fälle, wo Leute dann, damals, ich weiß gar nicht, wie hieß ein ganz bekannter Fall, die vor Gericht dann, wo das Mädchen entführt wurde und getötet wurde, die hat den dann vor Gericht erschossen und ist dafür auch ins Gefängnis gegangen, weil sie hat vor Gericht gesagt, die hätte sagen können, im Prozess wurde ihr auch ans Herz gelegt, dass sie gesagt hat, sie bereut es, und hat sie gesagt, sie bereut es nicht, und ist deshalb dann bis zu ihrem Tod in Haft gekommen. Und das ist dann eben auch eine Frage. Ist das ein Fall, wo man töten darf? Rechtfertigt sowas das?
Also, es kommt ja vor, dass man aus Versehen jemanden tötet. Wenn du jetzt einen Unfall hast oder so, wo jemand dabei stirbt, dann bist du vielleicht auch schuld an dem Unfall und sozusagen auch schuld an dem Tod, du hast es aber nicht gewollt. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn du dann tatsächlich eine Waffe ziehst und jemanden erschießt. Das Gebot sagt ja ganz klar, du sollst nicht töten. Und auf der anderen Seite auch, du wirst nicht töten. Wenn du dich auf diesen Gott verlässt, wirst du nicht töten. Aber du sollst es auch nicht tun. Also sollte man noch viel mehr darüber nachdenken, wie man das nicht tut, dieses Töten. Aber immer wieder töten Menschen. Es fängt schon in der Bibel damit an, der erste Mord wird uns berichtet zwischen den zwei Brüdern. Der Kain ist eifersüchtig auf Abel und erschlägt ihn. Er tötet ihn und dann leugnet er das. Also offensichtlich ist etwas zutiefst Menschliches, dass man den Impuls hat, seine eigene Macht zu missbrauchen und einen anderen auch zu töten. Das ist doch erschreckend. Wenn man sich überlegt, jeder ist sozusagen in der Lage, das zu tun. Jeder von uns könnte zu einer Waffe greifen und einen anderen töten. Und ich glaube, wir tun das auch in vielen Lebensbereichen. Auch wenn wir gar nicht so sehr darüber nachdenken. Gott sagt, das sollst du nicht machen. Du sollst nicht töten. Und wir sollten drüber nachdenken, in welchen Bereichen wir das alles tun. Häufig wird immer gesagt, na ja, das gilt nur für die Beziehung zwischen den Menschen. Darum kümmern sich die Gebote. Also wie läuft es zwischen den Menschen? Die sozialen Beziehungen und wie kann Gesellschaft funktionieren, und da hilft dieses Gebot. Nur wir töten auf so vielen Ebenen. Das fängt ja nicht nur da an, wo ich ein Messer nehme und jemanden ersteche, sondern wir kennen ja sozialen Tod in Medien, wir wissen, dass es immer wieder zu Mobbingfällen kommt, wo Menschen sich dann auch selber töten oder wo sie von anderen sozial ausgegrenzt und sozusagen sozial getötet werden. Und das geht weiter über all die Fälle, wo wir Kriege führen um Ressourcen, wo es um Macht geht, wo wir andere verfolgen und ausgrenzen. Da gehört Rassismus mit rein. Da gehören ganz viele Dinge dazu. Und ich glaube, und da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, wie das eigentlich in unserer Beziehung zu den Tieren ist. Und das haben mich auch Konfirmanden immer und immer wieder gefragt. Wie ist denn das? Dürfen wir dann Tiere essen, wenn wir nicht töten dürfen. Und am Anfang habe ich immer noch gesagt, naja, eigentlich gilt das ja für unsere menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist gar nicht das Tier mit gemeint. Aber inzwischen glaube ich, dass das nicht so ist. Und wenn wir in die anderen Religionen reingucken, Werner, du hast ja in Indien, gibt es ja da einige, die Jain und...
Die Jains, ja, die sind sehr, sehr positiv. Und die essen keine Tiere, die essen kein Gemüse, die unter die Erde wächst. Weil die haben immer Angst, dass wenn du ein Gemüse aus der Erde rausnimmst, irgendwelche Insekten werden getötet. Die sind sehr, sehr streng, gläubig und die halten auch dran.
Das ist ja auch eine alte Religion.
Eine alte Religion, ja. Fast zur gleichen Zeit wie der Hinduismus.
Wie ist das im Hinduismus und im Buddhismus, weißt du das?
Ja, im Hinduismus ist es so, eigentlich Hinduismus, Hindus essen kein Fleisch. Die atmen auch die Tiere. Theoretisch. So, jetzt in mittlerweile in der letzten Zeit gibt es das bestimmte Bundesländer, gibt es auch das Schlachten von Tieren, gerade Kühen, wird nicht erlaubt.
Und dann gibt es noch die Buddhisten. Die essen Fleisch oder auch nicht?
Eigentlich, von mir aus, die eigentlich, denke ich, die essen kein Fleisch. Die Buddhisten, überhaupt. Aber wie du erzählt hast, dass wenn jemand an Almosen oder so, wenn jemand kommt und dir was gibt, sollte man das essen, aber das glaube ich auch nicht. Aber
ja, ich glaube, das ist so eine Kontroverse, die habe ich letztens gelesen. Also, kann ein buddhistischer Mönch, also falls das ja ein buddhistischer Mönch hört, bitte klär uns auf, ruf an, sag uns Bescheid. Kann der, wenn er bettelt und Fleisch bekommt, dieses Fleisch essen? Oder ist es ihm erlaubt, das dann auch abzulehnen und zu sagen, nein, das ist Fleisch, das esse ich nicht, das darf ich nicht essen? Also Buddha hat, glaube ich, beides irgendwie mal aufgegriffen und bei beiden gesagt, dass es in Ordnung ist. Aber da sind wir uns nicht hundertprozentig sicher und wir konnten das hier nicht klären. Also wenn du Fachmann, Fachfrau bist, ruf uns an, sag uns Bescheid.
Aber ich würde sagen, wenn du ein Mönch bist, dann bist du ein Mönch. Okay, ich bin ein ganz normaler. Ich muss das wissen, dass du kein Fleisch isst. Sollte dir aber nicht anbieten. Ja. Ich sollte dich nicht in Versuchung bringen.
Aber wo wir gerade bei anderen Religionen sind, und da ist es eben so, Kühe dürfen da nicht gegessen werden. Und wir hatten vorhin das Judentum, da sieht es wieder anders aus. Da dürfen auch nicht alle Tiere gegessen werden, aber bestimmte schon, aber dann eben auf bestimmte Art und Weise, die dann erlaubt sind.
Das ist auch eine sehr interessante Sache. Es gibt wahnsinnig viele Vorschriften, wie man ein Tier töten darf. Also wie man das Schächten machen soll im Judentum. Und wenn man überlegt, dass ja nur einige Tiere überhaupt erlaubt sind, die man essen darf, und eigentlich der Großteil der Tiere verboten ist für einen Juden, schützen diese Gebote die ganzen anderen Tiere, liefern allerdings auch die Tiere, die man essen darf, der Grausamkeit des Menschen aus. Und die Frage ist ja, wieso? Und wenn man in die Bibel schaut, dann wird ganz am Anfang gesagt, der Mensch soll sich von den Früchten ernähren, die im Garten wachsen. Eben nur von dem einen Baum nicht. Dann, als die Menschen das Paradies verlassen, sagt Gott ihnen, du sollst von dem leben, was dein Acker dir gibt. Und dann berichtet die Bibel, die Menschen haben Fleisch gegessen. Sie berichtet dann auch, dass auf die Arche eben nicht nur die paarweise die Tiere draufgekommen sind, paarweise alle unreinen Tiere sozusagen, aber von den reinen Tieren, die die Menschen auch essen dürften, waren es 7 Paare. Dann kommt noch dazu, dass eigentlich vorher nirgendwo stand, dass Menschen Tiere essen dürfen. Aber dass es da schon offensichtlich die Unterscheidung gab zwischen rein und unrein. Und als die Menschen dann aus der Arche kommen und auf diesem Berg festsitzen, wie die Erzählung das sagt, wo also kein Gartenbau oder ähnliches möglich war, da erlaubt Gott den Menschen, die in der Arche waren, dass sie Tiere essen dürfen. Das waren also Sem, Ham, Japhet, Noah und die Frauen, die diese dabei hatten. Und daraus haben Menschen dann offenbar geschlussfolgert, das gilt ja nun für alle, und wir können jetzt hier Tiere essen. Und dann kamen diese ganzen Speisegebote. Und trotzdem sagt Gott, du sollst nicht töten. Und ich glaube, das ist nicht nur auf Menschen und auf Tiere zu beziehen, sondern es geht weiter. Denn was wir im Moment machen, ist, wir töten auch diesen Planeten. Wir töten ganze Ökosysteme. Wir nehmen in Kauf, dass Leben an bestimmten Orten nicht mehr möglich sein wird. Und das hängt für mich auch mit diesem 5. Gebot zusammen. Du sollst nicht töten.
Aber auch mit diesem Töten lassen. Du redest von anderen Menschen, diese psychische Töten. Also du machst jemand fertig, kaputt. Und dann dieser Mensch sagt, du, ich kann das nicht mehr tragen. Ich bringe mich selbst um. Das ist auch eine Art von Töten, ne?
Ja, das denke ich auch, dass das eine Art von Töten ist.
Was du gesagt hast, betrifft eben auch, dass man mal überlegen muss, eben den Amazonas abholzen, damit töten wir letztendlich, da haben wir die Klimadebatte, den gesamten Planeten. Wenn wir alles abholzen und dann die Lebensgrundlage für uns und für alle Tiere auf der Welt entziehen.
Also ob wir den ganzen Planeten töten, das glaube ich nicht mal. Ich glaube, dass dieser Planet auch ohne uns ganz gut zurechtkommt. Und wenn wir uns eben selber abschaffen, dann ist das so und es wird sich anderes Leben entwickeln. Doof finde ich es trotzdem. Und falsch finde ich es auch.
Die Frage ist, wo fängt denn das Töten an? Wir hatten ja vorhin das Beispiel, wenn man sagt, ich darf nicht töten, dann betrifft es eben auch die Spinne in meinem Zimmer und die Mücke, die mich angreift oder die Biene, die um mich rumflattert, die mich stört, wo ich Angst habe, die sticht mich. Zählt das dann nicht, weil es halt eine kleine Ameise ist? Aber letztendlich sind ja eigentlich alle gleich wert, dann darf ich das auch nicht.
Ich glaube, das zählt schon. Nur scheitern wir da dran. Also wie schnell hauen wir reflexartig auf den Arm, wenn da eben eine Mücke gestochen hat? Es gibt, glaube ich, keinen, der dieses Gebot zu 100% erfüllt. Aber es ist uns gegeben. Es steckt ja die Verheißung drin und der Anspruch, das zu erfüllen. Also du wirst es tun und du sollst es tun. Und ich finde, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, wo sind denn die Punkte, wo wir gegen dieses Gebot verstoßen und das zu optimieren, besser zu werden und wirklich liebevoller zu leben. Also wenn wir nicht töten, leben wir natürlich liebevoller, gehen ganz anders miteinander um.
Ich denke ja, dieser 5. Gebot ist sehr kurz, ist nur, du sollst nicht töten. Und ich glaube, Gott hat es dir die Entscheidung gegeben, oder mir die Entscheidung gegeben, wie ich damit umgehe. Ja? Ich bin verantwortlich vor Gott und meinen Mitmenschen. Und ich muss entscheiden, ist das richtig oder falsch?
Aber kann ich das eben entscheiden, wenn wir jetzt auf den medizinischen Sektor gucken, gerade wenn jemand sehr krank ist und vielleicht auf Geräte angewiesen ist im Krankenhaus und sich die Frage stellt, lebt er nur noch durch diese Geräte? Darf ich dann die Entscheidung treffen, wenn ich die Entscheidungsgewalt habe? Darf ich sagen, ja, wir schalten die jetzt ab?
Also ich denke, dass Menschen auch sterben dürfen. Und es ist was anderes, ob wir selber das Messer ansetzen oder ob wir auch zulassen, dass Menschen sterben können. Also solange man jemanden heilen kann, bin ich sehr dafür, das zu tun. Aber wenn derjenige halt gar nicht heilbar ist, dann ist das ein Problem. Ich hatte in meiner eigenen Biografie ein ähnliches Problem, als mein zweites Kind auf dem Weg war. Es wurde dann in der 22. Schwangerschaftswoche festgestellt, dieses Kind kann nicht leben. Es lebt, weil die Mutter lebt. Aber sobald es auf die Welt kommt, wird es sterben. Und dann wurde uns gesagt, bitte legen Sie einen Termin fest, an dem dieses Kind geboren wird. Und das konnten wir nicht. Denn für uns war das nicht der Tag der Geburt, sondern wir bestimmen, wann das Kind stirbt. Nun ist uns die Entscheidung aus der Hand genommen worden und Ärzte haben dann entschieden, wann diese Geburt stattfindet, weil sonst meine damalige Frau gestorben wäre. Und sie war auch lange dann auf der Intensivstation mit dieser Situation. Aber diese Tage und das auszuhalten, das war wirklich schwer, weil für uns hat das Kind gelebt. Also sie hat gemerkt, es bewegt sich. Es lebt und es lebt ja in dem Moment noch. Und haben wir das Recht, dieses Leben zu beenden? Das war wirklich eine gravierende Frage für uns und es war total schrecklich, weil wir uns so machtlos gefühlt hatten. Wo wir ja vorhin gesagt haben, töten hat auch mit Macht zu tun. Wir haben uns machtlos gefühlt, weil wir diese Macht nicht ausüben wollten, zu sagen, und jetzt ist soweit.
Und das betrifft vielleicht ja auch viele Frauen besonders, eben weil mit der heutigen Technik und wenn jemand schwanger ist, der ganzen Vorsorge, wird halt ganz viel geguckt, ist das Kind, was da im Bauch wächst, ist es in Ordnung, in Anführungsstrichen, entspricht es dem, was für uns lebenswert ist? Und wenn dann festgestellt wird beispielsweise, es könnte eine Behinderung haben, das Kind, wie Trisomie 21, also Down-Syndrom, und dann werden die Mütter oder die Familien ja auch vor die Verantwortung gestellt. Ja. Denen wird das gesagt. Und dann soll man selbst entscheiden oder die Familie gebe ich diesem Kind die Berechtigung zu leben mit einer Behinderung, und das ist auch eine Entscheidung, erstens zu bewerten, was ist denn lebenswert, und zum anderen dann die Entscheidung zu treffen, nein, dieses Kind darf nicht leben, das wird halt eine Abtreibung gemacht und damit entschieden, dass das Kind dann sterben muss.
Das ist total, das ist wirklich total schwierig, weil wir ja in der Situation dann sagen, wir entscheiden, welches Leben gut und welches Leben lebenswert ist und welches Leben überhaupt sein darf. Dabei ist jedes Leben wunderbar und wertvoll und von Gott gegeben. Und wir, die wir anfangen zu sagen, jetzt entscheide ich, dass hier etwas getötet wird, ich glaube, das ist immer übergriffig und es ist immer falsch. Denn auch wenn wir sagen, wir töten Humanen oder wie auch immer, ist das doch nur eine Illusion. Es läuft nicht human und es kann keiner. Du hast im Schlachthaus gearbeitet und so. Es kann doch keiner garantieren, dass dieses Tier tatsächlich mit dem Bolzenschuss tot ist. Also selbst wenn jetzt eine Tiermedizinerin wie du daneben steht und guckt, dass das irgendwie ablaufen soll, das funktioniert doch nicht, oder? Kann man sagen, das kriegen die schon hin. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sehe diese Bilder, die immer wieder auftauchen von Schlachthäusern und so. Töten ist grausam. Gott sagt, töten ist falsch. Jetzt wissen wir gar nicht, wie wir euch in den Abend entlassen sollen oder in den Tag, weil das ein furchtbares Thema ist.
Naja, ich hab nur ein Beispiel, also wir loslassen von Menschen. Ne? Ich habe eine sehr gute Freundin in den USA. Und ihr Kind mit einem Jahr war drei Viertel Jahr an Geräte gebunden und nur am Leben gehalten. Und dann hat sie zu mir gesagt, mein Kind hat in die Augen geschaut und sagt, lass mich bitte los. Und dann kamen die engsten Familien zusammen, haben sie das Vaterunser gebetet und haben sie die Maschinen abgeschaltet. Und das war eine Erlösung, nicht nur für die Familie, auch für das Kind.
Aber das ist dann dieses Sterben dürfen. Also, dass auch ein Mensch, ein Lebewesen das Recht hat zu sterben. Da vermischen sich so diese Sachen so auch ein bisschen. Natürlich will man als Eltern, dass das Kind lebt.
Aber vielleicht für die Konfis noch eher was, weil die in dem Alter sind, gerade auch mit den Medien, was wir vorhin hatten, eben auch mal zu gucken, töten heißt eben nicht nur mit der Pistole auf jemanden schießen, sondern gerade ist ja oft in Chats und im Internet, dass da ganz schnell jemand ins Aus gerät und dass vielleicht da mal drüber nachgedacht wird, was macht es dann mit den Menschen, und letztendlich, es gibt ja auch genügend Fälle, wo Jugendliche auch wirklich Selbstmord gemacht haben aufgrund solcher Sachen, und vielleicht da mal öfter drüber nachzudenken, was kann es dann mit jemandem machen oder muss dann sowas sein, ne? Dass ich da,
ja,
das finde ich ganz schwierig, das heißt jetzt nicht, dass ich schuld bin oder den töte, indem ich da mal sage, du bist doof oder der hat eine doofe Hose an, aber muss denn sowas eben sein? Man weiß ja auch nie, wie es auf einen anderen Menschen wirkt. Manchmal reicht ja eine Kleinigkeit.
Wir wollen euch aber auch noch eine Aufgabe mitgeben. Und zwar möchten wir, dass ihr drüber nachdenkt, wo gibt es denn Punkte in eurem Leben, wo ihr das Töten hinnehmt. Bin mir sicher, auch da gibt es Punkte, wo andere für euch töten. Oder wo ihr das eben bewusst auch ablehnt und auch etwas dagegen tut. Gibt es sowas in eurem Leben? Denkt mal drüber nach. Schreibt es auf. Werdet auch wieder kreativ. Die Hefte sind sozusagen in der Post. Und ihr seid gebeten, auch wieder da kreativ was zu machen. Denkt euch was aus. Schreibt Gedichte, Lieder, malt, tanzt. Formt was, macht irgendwas Kreatives damit und bringt eure Ideen mit in unseren nächsten Konfisum. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dann.
Von Claudia.
Von Bernie.
Und von Paul.
Das spoke the Lord Paul Moses.
So, und das war's für heute. Wir freuen uns, wenn wir uns im Zoom treffen und wenn wir über das diskutieren können, was wir heute besprochen haben. Und nun geht mit dem Segen Gottes durch die nächste Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Let us all from bondage flee. Let my people go. us all in Christ be free. Let my people go. And the Lord said, go down,
go down,
Moses, Moses, way down in Egypt's land.